Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Dieser Satz geht auf den römischen Feldherrn und Staatsmann Gaius Julius Caesar zurück. Er schrieb ihn im Jahr 47 vor Christus nach der Schlacht von Sela in einem Brief an seinen Freund Gaius Marcius. Bei seinem Triumphzug in Rom wurde ein Schild mit diesen Worten mitgeführt. Caesar war ein großer Feldherr und Staatsmann. Aber nur 3 Jahre, nachdem er diesen Satz gesagt hatte, wurde er schon ermordet im römischen Senat von über 60 Personen. Eine große Verschwörung, wo vorher nichts nach außen gedrungen war. Er war ein großer Feldherr und Staatsmann, aber für seine großen Pläne und Ziele, die er noch hatte, galt Endstation Tod. Wir werden heute von Jesus Christus hören, der von sich gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wir werden von einem Mann hören, der eine ganz andere Erfahrung gemacht hat als Gaius Julius Caesar, nämlich von Lazarus. Für ihn galt Endstation Leben. Ich lese uns aus Johannes Kapitel 11, die Verse 1 bis 46. Da heißt es: Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Die heutige Predigt hat 3 Punkte. Erstens, Jesus kam. Zweitens, Jesus sah. Drittens, Jesus siegte. Erstens, Jesus kam. Die ersten 3 Verse nehmen uns mit hinein in die Situation. Einer war krank. Aber es war nicht irgendeiner, es war Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, ein sehr guter Freund von Jesus. Jesus hatte eine besondere Beziehung zu dieser Familie gehabt. Er war dort mit seinen Jüngern öfter zu Besuch gewesen. Die Maria hatte die Füße Jesu einmal mit besonderem Salböl gesalbt und wieder mit den Haaren abgetrocknet. In der letzten Woche vor seinem Tod war er mit seinen Jüngern dort auch zu Besuch gewesen, hatte dort übernachtet. Maria und Martha sorgten sich um ihren Bruder, um Lazarus. Darum schickten sie jemanden mit der Krankmeldung zu Jesus hin. Sie wussten, Jesus kann helfen. Bei ihm sind unsere Sorgen und Ängste, unsere Nöte in guten Händen. Die Wiener Städtische, die hat ja so einen Werbeslogan, sagt, ihre Sorgen möchten wir haben. Ja, und das gilt natürlich erst recht für unseren großen Herrn und Meister, für Jesus. Er möchte nicht nur unsere Sorgen haben, er möchte alles haben, was uns bedrückt, was uns bedrängt, unsere Sorgen und Ängste, unsere Nöte, aber auch unsere Schuld und Sünde. Bei ihm sind sie in den besten Händen. In Vers 4, da sehen wir, dass Jesus den Überblick hatte, den Weitblick, dass er die absolute Kontrolle hatte, einen Plan. Er sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Wir Menschen, wir sehen ja oft nur das, was im Vordergrund ist, was wir mit unseren Augen sehen, was wir wahrnehmen können. Aber bei Gott gibt es immer eine andere Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die wir nicht oder oft nicht sehen und wahrnehmen. Jesus wusste, dass es da mit der Krankheit des Lazarus ein anderes, ein höheres Ziel gab. Die Verherrlichung Gottes. Ihr Lieben, die Verherrlichung Gottes ist letztlich das, warum wir überhaupt hier auf der Erde leben. Wozu wir leben, dafür hat er uns geschaffen, zur Verherrlichung Gottes. Deshalb werden wir auch, wenn wir einmal bei ihm sind, wenn wir an ihn geglaubt haben zu Lebzeiten, deshalb werden wir ihn in Ewigkeit loben und verherrlichen. Und wir dürfen es hier auf der Erde schon einüben. Verherrlichung, das meint Verherrlichung Gottes. Gottes Ehre und Macht wird vor Menschen sichtbar gemacht. Die Verherrlichung Gottes und die Verherrlichung des Sohnes Gottes stehen hier auf einer Stufe. Denn Jesus ist Gottes Sohn. Gott teilt seine Ehre normal mit niemandem. Aber Jesus ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Wir lesen in Offenbarung 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Nachdem Jesus von dieser Krankheit des Lazarus gehört hatte, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Aber warum? Warum diese göttliche Verzögerung? Hast du das auch schon einmal erlebt, dass du für etwas gebetet hast, aber die Antwort Gottes nicht gleich kam? Oder dass Gott nicht so schnell auf deine Bitten eingegangen ist? Wenn sowas passiert, wie reagieren wir? Bleiben wir dran im Gebet? Wir dürfen wissen, er hat einen perfekten Zeitplan. Er meint es immer gut mit uns, weil er durch und durch gut ist. Er will das Beste für unser Leben. Alle Dinge, die uns im Leben begegnen, sollen zu unserem Besten dienen, auch wenn wir es in der Situation nicht verstehen können, auch wenn wir mal länger auf Gottes Antwort warten müssen. Unser Gott hat den Masterplan. Er hat den Überblick. Die Jünger waren von Jesu Vorschlag nicht gerade begeistert. Was, wieder nach Judäa zurück? Die Juden wollten dich doch steinigen. Wenn ihr zurückblättern wollt, Kapitel 10, Vers 33, da steht es drin. Wegen Gotteslästerung wollten sie das tun. Jesus wollte mit seiner Antwort in Vers 9 und 10 deutlich machen, seine Zeit auf der Erde war vom Vater im Himmel genau bemessen. Solange er seinen Auftrag noch nicht erfüllt hatte, konnte der Feind ihm nichts anhaben. Jesus wusste, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Und das lesen wir dann auch, denke später im Johannesevangelium, vielleicht kommt es auch vorher schon vor, Stunde noch nicht gekommen, könnt ihr mal nachschlagen, googeln oder bei Bible-Server schauen. Kommt sehr oft vor. Seine Stunde war noch nicht gekommen, auch wenn sie bald kommen würde. Denn dieser Gang nach Judäa, der endete in seinem Leiden und im Sterben. Jesus ging für Lazarus, den er liebte, nach Judäa, in die Höhle des Löwen, ganz in die Nähe seiner Feinde. In Vers 18 haben wir gelesen, haben wir gehört, dass Bethanien nur 15 Stadien von Jerusalem entfernt war. Das sind ungefähr nur 3 Kilometer, also wirklich ganz nah dort, wo die meisten Feinde von Jesus waren. Jesus nahm die Gefahr auf sich. Ihr Lieben, genau das tat er auch für uns Menschen, für dich und für mich, für jeden von uns. Dieser Gang nach Jerusalem, das war ja nicht nur für Lazarus. Denn Jesus sah nicht nur die Not von Lazarus' Familie, die sah er auch. Aber er sah die Not der ganzen Menschheit, das Elend, die Verlorenheit, deine und meine Verlorenheit ohne ihn. Dieser Gang nach Judäa, der führte ihn nämlich, wie schon gesagt, ins Leiden und Sterben. In den Versen 11 bis 15 unterhalten sich Jesus und die Jünger über Lazarus. Und Jesus erklärte ihnen, dass Lazarus eingeschlafen war und dass er ihn auferwecken wollte. Und Jesus gebrauchte hier für den Tod das Bild vom leiblichen Schlaf. Warum? Auch Schlafende leben. Sie existieren. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Jesus wollte Lazarus auferwecken. Und auferwecken meint, jemanden ins hellste Bewusstsein holen. Und genau das will Jesus auch mit jedem Menschen machen. Mit jedem Menschen, der über diese Erde geht. Damit wir die Wahrheit erkennen, nämlich ihn selbst. Und auferwecken ist das genaue Gegenteil von hypnotisieren. Hypnotisieren, das will der Feind Gottes, der Teufel. Damit wir die Wahrheit nicht erkennen. Damit wir nicht an Jesus glauben. Er macht das mit allerlei Ablenkungen, mit Verführung, mit Zeitvergeudung, mit Verfolgung, versucht das auch. Aber manchmal denke ich, mit Verführung ist er erfolgreicher. Mit falschen Prioritäten. Die Jünger dachten an den natürlichen Schlaf, nicht an den Tod. Herr, wenn er eingeschlafen ist, dann wird er wieder gesund. Vielleicht haben sie an Großmutters Weisheit gehört, mein Junge, Schlaf ist die beste Medizin. Ja, und sie hatten ja auch recht. Schlaf ist gut. Aber Jesus sagt es ihnen dann frei heraus. Lazarus ist wirklich tot. Er ist gestorben. Und ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin, weil dadurch euer Glaube gestärkt wird. Jesus wollte den Glauben der Jünger stärken durch ein geniales Wunder. Und als nun Jesus hinkam nach Bethanien, Jesus kam, unser erster Punkt. Als nun Jesus hinkam nach Bethanien, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Wir haben diese Angabe von 4 Tagen ja zweimal im Text, aber warum ist das so wichtig? Aus 2 Gründen. Erstens, Jesus kam in der Mitte der Trauerwoche. Das heißt, zu dieser Trauerfamilie kamen Verwandte, Familie, andere Familienangehörige, Freunde, Nachbarn und trösteten und begleiteten diese Trauerfamilie eine ganze Woche lang. Und Jesus kam genau in der Mitte. Und zweitens, Jesus kam in die aufkommende Hoffnungslosigkeit hinein. Denn es gab eine jüdische Vorstellung, nach der die Seele des Verstorbenen, des Toten, noch 3 Tage in der Nähe vom Verstorbenen war, um eventuell wieder zurückzukehren. So eine jüdische Vorstellung. Aber am 4. Tag, da war klar, das wird hier auch nicht mehr passieren. Es ist wirklich aus und vorbei. Ende im Gelände. Endgültig tot, 4 Tage gleich Endstation. Der Tod hatte wieder einmal das Leben besiegt. Jesus kam also hinein in eine absolut hoffnungslose Situation. Ihr Lieben, Jesus will auch in unsere Hoffnungslosigkeit hineinkommen, in unsere Verlorenheit, in unsere Trauer, in unser Leid, in unsere Krankheit und Sorgen und Ängste. Genau darum kam Jesus auf diese Erde. Er wusste um unsere Not, um unsere ewige Verlorenheit. Er kam auf diese Erde, obwohl es für ihn Lebensgefahr bedeutete. Jesus kam, um unserer Not zu begegnen, um unseren größten Feind, den Tod, zu besiegen. Jesus kam. Zweitens, Jesus sah. Jesus kam also in Bethanien an, auf dem Höhepunkt der Trauerfeierlichkeiten. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, zum Trösten. Martha hörte, dass Jesus kam und sofort lief sie zu ihm. Und sicher hatte sie in den Tagen zuvor schon oft mit ihrer Schwester Maria darüber gesprochen, was wäre wenn? Ja, wenn Jesus da gewesen wäre, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und das sehen wir bei der Begegnung von Jesus mit Martha, bei der Begegnung mit Maria. Beide sagen den gleichen Satz. Sie denken gleich. Sie haben sicher darüber immer wieder das wiederholt und so gesagt. Wäre Jesus nur da gewesen. Aber Martha wollte Jesus absolut vertrauen. Sie wollte hoffen und glauben, auch gegen die Wirklichkeit, auch gegen die Endgültigkeit des Todes. Sie hatte schon viel erkannt von Jesus. Sie wusste erstens, Gott erhört immer die Bitten Jesu. Sie wusste zweitens, Lazarus wird am letzten Tag auferstehen. Sie hatte eine Auferstehungshoffnung, eine Hoffnung, die es schon im Alten Testament gab. Schauen wir in Daniel Kapitel 12 rein. Da steht, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Du, also Daniel, aber geh hin, bis das Ende kommt, du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Jesus wollte Martha zeigen, Auferstehung vom Tod ist jetzt möglich, hier und heute. Und zwar aus einem Grund, weil ich da bin, weil Jesus da war. Er wollte ihren Glauben stärken, weiterführen. Und deshalb sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Persönlicher ging es nicht. Wir können hier zwei Linien entdecken. Einmal bezogen auf den körperlichen Tod und einmal bezogen auf den ewigen, den geistlichen Tod. Erstens, Glaube, körperlicher Tod, Auferstehung. Zweitens, Leben, Glaube, kein ewiger oder geistlicher Tod. Hans-Peter Reuer hat einmal ein Buch geschrieben, der ist leider im Sommer 2013 bei einem Gleitschirmunfall ums Leben gekommen. Und er hatte mal ein Buch geschrieben, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Alles klar? Jesus fragte Martha, glaubst du das? Und wir haben dann hier eins der schönsten Bekenntnisse zu Jesus. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt kommen soll. Wie ist es bei dir? Kannst du dieses Bekenntnis auch im Herzen mitsprechen? Ja, Herr, ich glaube, Jesus, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Glaubst du, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, in Ewigkeit nicht sterben wird? Hast du diese Hoffnung in dir, diese Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, diese Hoffnung, die auch in unserem Alltag hier auf der Erde jeden Tag trägt, dich durchträgt, dir Freude ins Herz gibt, Frieden, der höher ist als unsere Vernunft? Hast du diese Hoffnung in dir? Martha holte dann ihre Schwester Maria. Und als Maria hörte, dass Jesus da war, kam auch sie sofort zu Jesus gelaufen. Die Juden, die zum Trösten da waren, die folgten ihr, denn sie dachten, sie will bestimmt zum Grab gehen und dort weinen. Und das Weinen meint hier die Totenklage halten. Maria fiel zu Jesu Füßen nieder und dann sprach sie den Satz, den auch schon Martha gesagt hatte. Den Satz, der ihren ganzen Schmerz ausdrückte, ihre ganze Sehnsucht, die Sehnsucht, das Rad der Zeit irgendwie zurückzudrehen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dann spitzte sich in unserer Geschichte alles zu. Als nun Jesus sah, wie sie weinte. Jesus sah, er nahm die Trauer von Maria wahr. Er nahm die Trauer der anwesenden Juden wahr, wie sie weinten. Alles Leid dieser Welt, alle Trauer, aller Schmerz, alle Krankheit, alles Negative und natürlich besonders auch der Tod ist eine Folge des Sündenfalls, der menschlichen Auflehnung gegen Gott, des menschlichen Ungehorsams gegen Gottes Gebote, des menschlichen Stolzes. Ich will sein wie Gott. All das ist eine Folge des Sündenfalls. Und Jesus nahm diese Folgen wahr. Und auch diese Trauer nahm er ganz intensiv wahr. Er seufzte im Geist und wurde bewegt. Und diese beiden Begriffe sind ziemlich wichtig. Deshalb wollen wir sie etwas genauer anschauen. Erstens, Jesus seufzte im Geist. Das Wort meint ergrimmen oder noch wörtlicher anschnauben. Es drückt Jesu Unwillen und seinen Zorn aus, aber nicht in Form menschlicher Leidenschaft. Wenn wir zornig sind, dann sündigen wir schnell. Nein, bei ihm war es ein heiliger Zorn gegen die Folgen der Sünde, gegen den Tod. Jesus schnaubte den Tod an. Jesus, unser Friedefürst, machte hier eine Kriegserklärung. Eine Kriegserklärung an den Tod, an die Sünde. Er wusste, der Tod des Lazarus war eine Folge des Sündenfalls. Es gibt keine Notwendigkeit für uns, dass wir den Tod verharmlosen. Ja, es ist nur ein schönes Licht, es ist ein schöner Durchgang, wo wir nichts spüren. Nein, 1. Korinther 15, Vers 25 und 26 heißt es, denn er, also Jesus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Der Tod ist unser Feind. Die Bibel beschönigt nichts. Und zweitens, Jesus wurde bewegt. Das meint erschüttern, erregen. Es drückt Jesu Barmherzigkeit und Mitleid aus, sein Mitgefühl, seine Liebe. Die Not dieser Welt, die Not von uns Menschen, lässt unseren großen Gott niemals kalt. Niemals. In Hebräer 4, Vers 14 folgende steht, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hat für uns den Himmel durchschritten. Er kam für uns auf die Erde. Er sah sich unsere Not nicht von seinem fernen Thron aus an. Nein, er war mittendrin. Er sah sie mit eigenen Augen, unsere Not. Er war mittendrin in unserer menschlichen Not. Und das hätte er sich nicht antun müssen. Philippa, er hielt es nicht wie einen Raub fest, seine Göttlichkeit, seine Herrlichkeit. Nein, er kam zu uns, um unsere Not zu sehen und sie zu verändern, die Situation. Er tat es aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu dir und zu mir. Jesus sah unsere Not. Jesus sah. Und der dritte Punkt, Jesus siegte. Als Jesus die Grabstätte von Lazarus gezeigt hatten, da weinte er. Der kürzeste Vers, glaube ich, in der Bibel. Jesus weinte. Er brach in Tränen aus. Er seufzte wieder bei sich selbst. Und dann wird uns eines der schönsten Ereignisse in der Bibel berichtet. Die Auferweckung des Lazarus. In unserem ganzen langen Text haben wir 4 Imperative. 4 Befehle. Sie alle stehen hier, in unserem letzten Teil. Und das Schöne ist, was mir bei der Vorbereitung aufgegangen ist, in diesen 4 Befehlen steckt das ganze Evangelium drinnen. In diesen 4 Befehlen steckt das ganze Evangelium drinnen. Sie zeigen uns das, was Jesus für uns gemacht hat. Für alle Menschen, für dich und für mich. Der erste Befehl, hebt den Stein weg. Jesus beseitigt alle Hindernisse zum Leben. Auf der Grabhöhle war eine Steinplatte drauf, sehr wahrscheinlich, was man jetzt so herausgefunden hat. Und diese Steinplatte war so schwer, dass keiner allein die heben konnte. So, der Lazarus, der hätte die nicht allein stemmen können. Also, es mussten mehrere wegnehmen und Jesus gab darum den Befehl, hebt den Stein weg. Das ist ein Sinnbild für das größte Hindernis in unserem Leben, für die Sünde. Am Kreuz hat Jesus für unsere Sünde bezahlt und das dürfen wir im Glauben annehmen. Martha war erschrocken, sie bekam natürlich mit, es geht jetzt irgendwie ums Ganze. Und sie sagte, Herr, er riecht schon, er liegt schon 4 Tage hier. Da haben wir wieder die 4 Tage. Jesus, es ist doch schon der 4. Tag. Da kehrt die Seele nicht mehr zurück. Es ist aus, die Verwesung hat bereits begonnen. Und Jesu Antwort zeigt uns hier ein wichtiges Prinzip, eine wichtige Reihenfolge. Erstens Gottes Wort. Vers 40 sind wir. Habe ich dir nicht gesagt? Jesus hat gesagt, er hat gesprochen, Gottes Wort. Gottes Wort ist das Fundament, die Basis unseres Glaubens. Nicht unsere menschlichen Erfahrungen, die trügerisch sein können oft. Nicht unsere Gefühle, Wünsche und Träume. Nein, Gottes Wort. Zweitens, der Glaube. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst. Der Glaube ist unsere Antwort auf Gottes Liebesangebot. Wir zeigen dadurch unser Vertrauen zu ihm. Und drittens Erfahrung. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir Erfahrungen mit Jesus machen. Automatisch. Denn wir haben keinen toten Gott. Wo sind wir in der Gefahr, dass wir unseren Glauben hauptsächlich auf Erfahrungen aufbauen, gründen? Erfahrungen sind wichtig. Sie gehören zu unserem Glauben untrennbar dazu. Sie können unseren Glauben stärken und Gott benutzt es manchmal auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber sie dürfen nie unsere Glaubensbasis sein. Vers 41 folgende berichtet von einem Gebet Jesu. Es zeigt uns diese innige Verbundenheit, die Jesus zum Vater im Himmel hatte. Jesus wollte, dass die umstehende Menge glaubte, dass sie glaubte, dass Gott, der Vater, Jesus in diese Welt geschickt hatte. Der zweite Befehl, Lazarus, komm heraus. Jesus ruft uns ins Leben. Das ist der absolute Höhepunkt der Geschichte. Wir sehen Jesu göttliche Allmacht. Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Herrlichkeit Gottes. Und dann geschah es wirklich. Lazarus kam aus der Grabhöhle heraus, noch mit allen Grabtüchern umhüllt. Jemand sagte einmal, wenn Jesus nicht den Namen Lazarus gesagt hätte, dann wären alle Toten gleich rausgekommen. Durch seine Kraft, durch seine Macht. Es liegt die gewaltige Schöpfermacht in den Worten Jesu. Sohn Gottes, durch den Gott die Welt gemacht hat, die ganze Welt. In Johannes 5, Vers 25 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Genauso ruft er dich und mich, jeden einzelnen Menschen bei seinem Namen. Punkt, 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 komm heraus, setzt, könnt euren Namen da reinsetzen. Kommt heraus, kommt zu mir, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, vertraut mir euer Leben an. Hast du dich schon herausrufen lassen aus dem ewigen Tod? Bist du schon zu Jesus gekommen? Lebst du mit ihm? Wenn nicht, dann gilt die Einladung heute. Schiebe es nicht auf. Komm zu Jesus. Übergib ihm dein Leben. Wir können gern darüber sprechen und gemeinsam beten. Drittens, bindet ihn los. Jesus sprengt die Ketten des alten Lebens. Der dritte Befehl Jesu bezieht sich auf die Grabtücher. Sie behinderten Lazarus beim Gehen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sprengt er die Ketten unserer Vergangenheit. Jesus allein kann die Ketten deiner Vergangenheit, deines alten Lebens sprengen. Alles, was dich hindert, alles, was dich unterdrücken will, alles, was dir noch zu schaffen macht. Das heißt nicht, dass du hier sündlos wirst, nein. Aber er kann dir diesen Frieden geben, die Freude, diese Hoffnung. Diese Liebe. Jesus allein kann die Bindungen deiner und meiner Vergangenheit lösen. Wenn wir ihm bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir ihn brauchen, dann vergibt er uns nur zu gerne unsere Schuld. Ein für alle Mal. Und der vierte Befehl, lasst ihn gehen. Jesus schenkt neues Leben. Er verändert uns. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir waren. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, egal wie wir sind. Aber er will uns verändern, er will uns umgestalten. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Lazarus lebte wieder, er ging in ein neues Leben. Aber er hatte noch nicht den Auferstehungskörper, den Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Lazarus musste wieder sterben. Aber Lazarus wird einmal mit allen, die zu ihren Lebzeiten an Jesus geglaubt haben, auferstehen. Am Ende der Zeit. So wie Martha es auch gesagt hatte. Und auf dieses geniale Wunder gab es verschiedene Reaktionen. Viele der Juden nun, die dorthin gekommen waren, zum Trauern, zum Trösten, die glaubten an Jesus. Aber etliche gingen von ihnen hin zu den Pharisäern und berichteten, was Jesus getan hatte. Erzählen, was Jesus getan hat, das hört sich doch gut an. Evangelisation, oder? Aber hier war es keine Evangelisation, hier war es Denunziation. Anzeige. Ja, es zeigte die Hartherzigkeit von uns Menschen. Die Hartherzigkeit von uns Menschen auch angesichts von Gottes großer Gnade und Barmherzigkeit. Jesus hatte dem Tod den Krieg erklärt, aber der Kampf war nur sehr kurz gewesen. 3 Worte genügten. Lazarus, komm heraus. Manchmal singen wir in einem Lied, deine Liebe ist stark wie der Tod. Aber das ist falsch. Gottes Liebe ist viel, viel, viel stärker als der Tod. Jesus ist stärker als der Tod. Das ist doch echte Hoffnung. Hast du diese Hoffnung in dir? Es standen sich nicht 2 gleichwertige Gegner gegenüber, wo spannend war, wie geht's wohl aus? Der Tod hatte den Kampf schon von vornherein verloren. Und vielmehr gilt das für seinen größten Sieg am Kreuz, wo Jesus den Tod, den Teufel und die Sünde ein für alle Mal besiegte. Der Tod, unser Feind, musste vor dem, der die Auferstehung und das Leben ist, bedingungslos kapitulieren. Vor Jesus. Jesus siegte auf der ganzen Linie. Es war ein totaler Sieg. Er hatte alle seine Ziele erreicht. Erstens, er hatte gesagt, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Das war geschehen. Jesus war der klare Sieger über den Tod. Dadurch wurde Gott verherrlicht. Zweitens, Jesus ging nach Bethanien, um Lazarus aufzuwecken. Auch das ist geschehen. Lazarus lebte wieder. Drittens, er wollte den Glauben der Jünger stärken. Auch das ist passiert. Und noch viel mehr, viele Menschen glaubten ab dem Zeitpunkt an Jesus. Lazarus lebte wieder, der Tod war besiegt. Und das gilt natürlich viel mehr auch für den geistlichen Tod, den Jesus am Kreuz besiegt hat. 1. Korinther 15. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe eine schöne Hausaufgabe für euch. Müsst ihr mir heute noch alle bestätigen. Lest doch heute einfach mal Kapitel 15 vom 1. Korintherbrief durch. Es ist ein wunderbares Kapitel. Lest es einfach mal bitte durch. Ihr werdet staunen. Ihr Lieben, wer zu Jesus gehört, der darf auf der Seite des Siegers stehen. Halleluja. Denn Jesus siegte. Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus kam. Er kam in diese Welt, weil er uns Menschen liebte. Ihm war unsere Not nicht gleichgültig. Zweitens, Jesus sah. Er war mittendrin in unserer Not, bei uns Menschen. Er sah die Not. Es zerriss ihm eigentlich das Herz, kann man sagen. Es zeigte seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl. Und drittens, Jesus siegte. Er besiegte den Tod. Und die Auferweckung des Lazarus war nur eine kleine Vorwegnahme von dem größten Sieg, der am Kreuz und an Ostern geschah. Denn er allein ist die Auferstehung und das Leben. Er ist das Leben. Und wenn er das für dich ist, dann gilt für dich Endstation Leben. Amen. Herr Jesus, danke, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und danke, dass wir, wenn wir an dich glauben, auf der Seite des Siegers stehen dürfen, in alle Ewigkeit, dass wir einmal bei dir sein dürfen, in dieser Herrlichkeit, in deiner Herrlichkeit, wo es keinen Tod mehr geben wird, kein Leid, kein Geschrei, also kein Krieg mehr. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden und das allein kannst du bewirken. In der Ewigkeit, ja, und auch schon hier auf dieser Erde, nämlich dann, wenn ein Mensch zu dir umkehrt. Herr Jesus, danke für deine große Liebe. Dir war unsere Not nicht egal. Unsere körperliche Not, aber auch besonders unsere geistliche Not, unsere Verlorenheit. Du gingst diesen Weg aus Liebe zu uns. Und du hast den Tod und die Sünde und den Teufel ein für alle Mal besiegt. Du bist der Sieger, du bist der Herr. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das wollen wir mit Martha zusammen beten. Und in unserem Leben auch leben und nach außen tragen. Es gibt eine Hoffnung für diese Welt und das bist du. Hab Dank dafür. Amen.